diese Simulation des Gesetzgebungsverfahrens gibt dann eigentlich allen Schülern die Möglichkeit, sich so in den Diskurs einzubringen, weil in der Regel auch jeder eine eigene Meinung dazu hat.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute Staatsorgane mit Ole von Grundgesetz verstehen. Lieber Ole, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist, um mit mir ein bisschen über unser Grundgesetz zu plaudern. Wir haben über die Geschichte und die Grundrechte im Allgemeinen schon so ein bisschen was gehört. Und heute wollen wir aber nochmal über den Aufbau des Grundgesetzes sprechen und so ein paar wichtige Begriffe von dir definieren lassen. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Magst du uns mal zum Einstieg vielleicht so einen kleinen Überblick darüber geben, wie das Grundgesetz eigentlich aufgebaut ist? Ist ja ziemlich viel Text.
Genau, es ist ziemlich viel Text, wobei verglichen mit anderen Gesetzen relativ kurz natürlich. Ganz grob gesagt besteht das Grundgesetz aus zwei Teilen. Und zwar beginnt es in den Artikeln 1 bis 19 mit den Grundrechten, von denen ja in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen die Rede sein wird. Und daraufhin kommen dann in den Artikeln 20 bis 146 das sogenannte Staatsorganisationsrecht. Das sind quasi die zwei großen Blöcke, die wir haben im Grundgesetz.
Also zu den Basics, glaube ich, haben wir dank unserer ersten Episode schon ein bisschen was drauf. Wie du es gesagt hast, einzelne Grundrechte schauen wir in den kommenden Episoden noch ein bisschen genauer an. Heute, wie du sagst, Staatsorganisationsrecht. Ich finde, das klingt jetzt aufs erste Hinhören erstmal super langweilig. Ist es aber überhaupt nicht. Mach uns doch so ein bisschen mal zum Organisationstalent, zum Staatsorgatalent.
Genau, also Organisation klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick immer sehr trocken, aber ist es tatsächlich wirklich nicht. Es ist, würde ich sagen, praktisch genauso wichtig wie die Grundrechte, gar nicht weniger relevant in unserem täglichen Leben, weil das Staatsorganisationsrecht genau das macht, eigentlich, was der Name sagt. Und zwar regelt es einfach, wie der Staat funktioniert. Es geht also nicht wie bei den Grundrechten um das Verhältnis des Einzelnen zum Staat, sondern um den internen Aufbau des Staats. Also welche Staatsorgane gibt es, welche Akteure handeln da, welche Aufgaben und Befugnisse haben diese Akteure. Und auch das ist für unser Leben in Deutschland total wichtig, genau wie die Grundrechte eigentlich.
Das ist ja eigentlich ganz cool, weil dann könntest du uns jetzt so ein bisschen das Basiswissen für den nächsten Quizspieleabend irgendwie drauf schaffen. Dann lass uns doch mal so ein bisschen drauf schauen, nach welchen Grundregeln ist denn Deutschland als Staat aufgebaut?
Also das sind verschiedene und tatsächlich sind auch diese ganzen Grundregeln so mehr oder weniger ausdrücklich im Grundgesetz selbst geregelt. Und das konzentriert sich vor allem auf den Artikel 20. Das heißt also quasi der erste Artikel in diesem Teil des Grundgesetzes zum Staatsorganisationsrecht. Der hat drei Absätze, von denen der erste lautet: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Da hören wir direkt ein paar der Begriffe, die später relevant werden. Dann Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und Absatz 3. Die Gesetzgebung ist dann die verfassungsmäßige Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das sind sehr viele vielleicht auch schwierige Begriffe, aus denen sich aber alle Prinzipien ableiten lassen, die so insgesamt den Aufbau des deutschen Staates bestimmen und auf die sich dann auch alle anderen Vorschriften des Grundgesetzes in irgendeiner Art und Weise beziehen oder auf denen sie aufbauen.
Die gucken wir uns natürlich der Reihe nach alle noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe natürlich gleich das erste Mal ein Klingeln im Ohr gehabt, gleich beim ersten Satz, den du gesagt hast. Ausdrücklicher Hinweis, demokratischer und sozialer Staat. Das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn man sich so ein bisschen umguckt auf der Welt. Bei uns steht es aber ausdrücklich mit drin.
Genau, also das Demokratieprinzip quasi an erster Stelle ist nicht selbstverständlich definitiv, wenn man so weltweit schaut, wie Staaten funktionieren. Das ist also eine Wahl des verfassungsgebenden Gesetzgebers. Dieses Demokratieprinzip ergibt sich ausdrücklich einmal aus Absatz 1, aber auch aus Absatz 2 von Artikel 20. Und das bedeutet, dass immer, wenn der Staat in irgendeiner Weise handelt, das heißt also Staatsgewalt ausübt, diese in irgendeiner Weise auf den Willen des Volkes zurückzuführen sein muss. Das Volk, das sind wir quasi, die Menschen, die in Deutschland leben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn die Polizei sich entscheidet, eine Demonstration zu verbieten, dann muss das irgendwie demokratisch legitimiert sein. Und das Grundgesetz sieht grundsätzlich eine sogenannte repräsentative Demokratie vor. Das heißt also, dass wir in Deutschland in erster Linie nicht über Volksentscheide abstimmen, wie das zum Beispiel in anderen Ländern wie der Schweiz der Fall ist, sondern dass das Volk seine Meinung durch Wahlen äußert. Dazu gehört zum Beispiel die Bundestagswahl. Genau, und die Staatsgewalt wird dann später durch die verschiedenen staatlichen Gewalten ausgeübt. Das heißt aber, in erster Linie wird demokratische Legitimation durch die Bundestagswahl geschaffen.
So, über die verschiedenen Staatsgewalten, die du eben auch schon erwähnt hast, werden wir gleich auch noch sprechen. Aber ein weiteres Stichwort, das gefallen ist, sozialer Staat.
Genau, auch keine Selbstverständlichkeit. Aus diesem kleinen Adjektiv sozial leiten wir das Sozialstaatsprinzip ab, das den Staat in gewissem Umfang zu tatsächlichen Leistungen verpflichtet. Das heißt also, Deutschland als Staat ist verpflichtet, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit herzustellen und in gewissem Umfang zu erhalten. Das bedeutet also, dass das Leben, die Existenz jeder Person, die hier in Deutschland lebt, auf einem gewissen angemessenen Niveau gesichert sein muss. Und das vor allem durch finanzielle Mittel. In diesen Bereich des Sozialstaatsprinzips fallen zum Beispiel das Arbeitslosen- oder das Bürgergeld. Das heißt also, der Staat muss in gewisser Weise Geld an die Bürger auszahlen, hat aber dabei einen sehr großen Entscheidungsspielraum. Das heißt, der Gesetzgeber ist hier relativ frei. Man kann als Einzelperson keinen Anspruch geltend machen auf finanzielle Leistungen in gewisser Höhe, sondern das ist alles dem Ausgestaltungsrecht des Gesetzgebers überlassen.
Und ich habe mir natürlich noch ein drittes Wort gedanklich notiert, bei dem geht mir das Herz auf, klar, Anwältin, Rechtsstaat.
Richtig, auch ein schöner Begriff und auch ja, sehr wichtig einfach. Vor allem, wenn man sich überlegt, in welchem Kontext das Grundgesetz damals erlassen worden ist, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft des Nationalsozialismus. Das heißt also, es gibt keine Ausübung staatlicher Gewalt, ohne dass man sich an irgendwelche Regeln halten muss. Das bedeutet für den Gesetzgeber, dass er an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. Das heißt also, der Bundestag als Gesetzgeber darf keine Gesetze erlassen, die dem Grundgesetz widersprechen. Insbesondere darf er keine Gesetze erlassen, die gegen ein Grundrecht des Einzelnen verstoßen. Das heißt also, er ist auf gar keinen Fall frei dabei, was er gesetzlich regelt. Und das ist noch weiter ausgeführt in Absatz 3 von Artikel 20, der besagt, dass die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden sind. Das heißt also, dass Vollzugsorgane wie zum Beispiel die Polizei nicht einfach nach freiem Ermessen handeln dürfen, sondern sie dürfen nicht gegen Gesetze verstoßen. Das heißt also, wenn sie handeln, sind sie an die Gesetze gebunden, die der Bundestag erlassen hat. Die Gerichte müssen diese Gesetze anwenden. Das heißt also, Bindung von Behörden und Gerichten an Gesetze. Und der Gesetzgeber ist beim Erlass dieser Gesetze wiederum an das Grundgesetz gebunden. Das heißt, es gibt also keine Ausübung staatlicher Gewalt quasi im Vakuum, sondern es ist immer durch gewisse Regeln vorgegeben, was zu tun ist oder was halt nicht getan werden darf.
Also nochmal zusammenfassend für alle, die jetzt zuhören und kein Zettel und Stift dabei haben. Gesetzgeber ist immer an die Vorgaben des Grundgesetzes gebunden und staatliches Handeln muss sich immer im Rahmen der Rechtsordnung bewegen. Es gibt aber ja noch weitere Staatsstrukturprinzipien, die unser Grundgesetz für uns bereithält. Was sind das so?
Es gibt noch zwei weitere, die sich auch beide aus Artikel 20 Absatz 1 ergeben und die so ein bisschen so die Grundentscheidung der damaligen Personen wiedergeben, die sich überlegt haben, wie der deutsche Staat aufgebaut sein soll. Und das ist nämlich einmal das Bundesstaatsprinzip und einmal das Republikprinzip. Und Bundesstaat bedeutet, dass Deutschland als Gesamtstaat Gliedstaaten zusammengesetzt ist. Das sind die sogenannten Bundesländer. Und diese Bundesländer haben, das wissen vielleicht viele, die zuhören, eigene Landtage und eigene Landesregierungen, sind also eigentlich Staaten für sich gesehen, die auch selber Staatsgewalt ausüben können. Und diese Staaten zusammen, also die Bundesländer zusammen, bilden dann die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat. Die Möglichkeit auszutreten haben sie aber zum Beispiel nicht. Das Republikprinzip wiederum sagt, dass, also da dient eigentlich nur der Klarstellung, dass Deutschland keine Monarchie ist. Das heißt also, das Staatsoberhaupt wird demokratisch und auf Zeit gewählt und ergibt sich zum Beispiel nicht aus familiären Beziehungen, kann also nicht vererbt werden an die Nachfahren, wie das zum Beispiel in Monarchien so ist, wie im Vereinigten Königreich. Das heißt also, in Deutschland ist das Staatsoberhaupt keine Kaiserin und kein König, sondern der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin aktuell, Frank-Walter Steinmeier.
Also Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat, Bundesstaat, Republik. Du hast am Anfang darüber hinaus aber auch schon erwähnt, dass es verschiedene Akteure gibt, die für den Staat handeln und dass es verschiedene Staatsgewalten gibt. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was erklären.
Genau, sehr gerne. Staatsgewalten ist quasi eigentlich nur so ein Überbegriff für die verschiedenen Formen, in denen der Staat handeln kann oder in denen der Staat halt Gewalt über seine Bürger ausüben kann. Gar nicht körperlichen Sinn, sondern quasi in dem Sinne, dass der Staat den Bürgern sagen kann, was sie zu tun oder nicht zu tun haben. Und diese Unterteilung in die drei Gewalten nimmt das Grundgesetz auch wieder selber vor, und zwar in Artikel 20 Absatz 2. Dort spricht es nämlich von Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung. Die Gesetzgebung nennen wir auf Lateinisch auch Legislative und sie ist das oder der Teil der Gewalt, die für den Erlass von Gesetzen zuständig ist. Die vollziehende Gewalt nennen wir auch Exekutive und die vollziehende Gewalt sind diejenigen Organe, die dann die von der Gesetzgebung erlassenen Gesetze umsetzen in der Praxis. Das heißt also, die dafür sorgen, dass die Gesetze auch tatsächlich zur Anwendung kommen. Und dann haben wir drittens die Rechtsprechung, die sogenannte Judikative, die von den Gerichten ausgeübt wird. Und die Gerichte schauen einmal darauf, dass die vollziehende Gewalt, wenn sie die Gesetze umsetzt, rechtmäßig handelt. Das heißt also, diese Gesetze richtig anwendet. Und andererseits, wenn es Streitigkeiten zwischen Privatpersonen gibt, darüber entscheidet, wie die Gesetze anzuwenden sind oder über die Anwendung von Gesetzen entscheidet.
Versteht sich eigentlich auch von selbst, dass es sowas wie Staatsgewalten geben muss, in dem Fall eben drei, weil der Staat ja nicht selbst handeln kann, er lässt also für sich handeln. Und streng genommen gibt es eigentlich, sagt man zumindest so, im Sprachgebrauch noch eine vierte Staatsgewalt, nämlich die Presse, zu der kommen wir aber vielleicht bei anderer Gelegenheit. Fakt ist, Staat kann nicht für sich selbst handeln.
Genau, ich glaube, diese Überlegung ist ganz viel wert, dass der Staat an sich natürlich nur so eine Art Gedankenkonstrukt ist, die dann halt in die Praxis umgesetzt werden muss durch verschiedene Menschen letztendlich, die dann ja diese staatliche Gewalt ausüben. Der Staat kann nicht selber handeln, sondern er tut das über verschiedene Stellen, die dann wiederum von Menschen vertreten werden. Und diese Stellen nennen wir so im juristischen Sprachgebrauch Organe. Und einige dieser Organe sind direkt im Grundgesetz selbst geregelt, weil sie halt so fundamental wichtig sind. Und weil, wie gesagt, das Grundgesetz ja die Verfassung Deutschlands ist, nennen wir diese Organe auch Verfassungsorgane, was zum Ausdruck bringt, dass sie einfach von besonderer Wichtigkeit sind und von besonderer Macht natürlich auch.
Und welche Verfassungsorgane gibt's im Einzelnen?
Letztendlich sind die Verfassungsorgane so ein bisschen auch wieder den verschiedenen Staatsgewalten zugeordnet. Also wir haben einmal den Bundestag. Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Das heißt also dasjenige Organ, das für den Erlass von Bundesgesetzen zuständig ist. Das heißt also, es ist auf Bundesebene die Legislative. Und der Bundestag wird direkt gewählt vom Volk und das passiert in der Bundestagswahl. Hier äußert das Volk quasi direkt seine Meinung. Der Bundestag basiert direkt darauf, also quasi auf der Meinungsäußerung des Volkes und ist dann dafür verantwortlich, die Gesetze zu erlassen.
Okay, Legislative, Bundestag. Welches Organ vertritt denn dann die Exekutive?
Die Exekutive wird auf Ebene des Bundes durch die Bundesregierung vertreten. Und so ganz grob gesagt ist die wichtigste Aufgabe der Bundesregierung, die Gesetze, die im Bundestag erlassen wurden, dann umzusetzen. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin und den BundesministerInnen. Aber natürlich können diese paar Menschen nicht die ganzen Gesetze alleine umsetzen. Deswegen ist der Bundesregierung so ein ganzer Verwaltungsapparat untergeordnet. Also ganz viele Menschen, die in Behörden und Ämtern arbeiten und dann dafür sorgen, dass die Gesetze auch tatsächlich bei den BürgerInnen ankommen. Also quasi ja in die Tat umgesetzt werden.
Jetzt haben wir schon so viel über Gesetze gesprochen. Vielleicht ist das auch mal ganz spannend zu erklären, wie erlässt eigentlich der Bundestag ein Gesetz?
Also das Verfahren kann sich so je nach Gesetzgebungsverfahren unterscheiden. Grundsätzlich ist es so, dass im Bundestag drei Diskussionen stattfinden. Das sind die sogenannten Lesungen. Die sind quasi dafür da, dass die Bundestagsabgeordneten sich über ein Thema austauschen können, diskutieren können. Es kommen verschiedene Ansichten zur Äußerung und es geht quasi darum, ein Gesetz zusammenzuschreiben, das dann die Mehrheit im Bundestag finden kann. Auf diese Lesung folgt dann eine Abstimmung und letztendlich ist einfach nur wichtig, dass ein Gesetzentwurf mehr als die Hälfte der Stimmen im Bundestag bekommt und daraufhin ist dieses Gesetz erlassen. Das ist halt eine ganz fundamentale Ausprägung des Demokratieprinzips eigentlich. Also wir brauchen die Mehrheit im Bundestag. Natürlich werden Gesetze zu allen möglichen Themen erlassen, die teilweise auch wirklich hochkomplex sind. Und deswegen kann man nicht erwarten von allen Bundestagsabgeordneten, dass sie wirklich zu jedem Thema jetzt eine gewisse Expertise entwickeln. Und deswegen gibt es im Bundestag die sogenannten Ausschüsse. Das sind quasi kleinere Gruppen von Bundestagsabgeordneten mit gewissen Expertisegebieten, die sich zu ganz konkreten Themen austauschen, einfach mehr Wissen auf diesem Gebiet haben, Sachverständige einladen können und so ein bisschen das Gesetz zusammenschreiben und es dann halt in den Bundestag bringen, damit der ganze Bundestag dann darüber abstimmen kann.
Und just diese Fachausschüsse, finde ich ganz spannend, dass du das sagst, da sind wir nämlich ganz oft mit an Bord. Bundesrechtsanwaltskammer hat ja verschiedene Fachausschüsse und wir werden ganz oft mit eingeladen und stellen dann Experten, weil natürlich auch die Fachausschüsse selbst, die haben natürlich ein größeres Fachwissen zu den jeweiligen Rechtsgebieten, aber da ist immer noch Luft nach oben und deswegen laden die sich immer Experten ein, verschiedene auch, damit sie verschiedene Standpunkte dazu hören und das fließt dann in die Beratung ein. Da sind wir auch ganz oft mit dabei.
Ganz spannendes Verfahren. Also ich war selber auch im Dezember noch in seiner Sachverständigen-Sitzung. Das ist immer sehr beeindruckend wieder zu sehen, immer sehr offen und sehr spannender Austausch. Und daran merkt man auch wieder, dass es gar nicht darauf ankommt, dass quasi die Personen, die dann halt die Gesetze beschließen, selbst alles genau wissen, sondern es kommt darauf an, dass das Volk zur Sprache kommt, dann halt Mehrheitsentscheidungen getroffen werden können und die halt möglichst gut informiert werden.
Das ist auch ein ganz gutes System, finde ich. Und ich finde auch die Anhörung immer sehr spannend, wenn man sich da mal eine anhört. So, der Bundestag alleine kann ja das Gesetz dann nicht erlassen. Da fehlt ja noch ein bisschen was.
Genau, also es ist vielleicht, ja, wirkt auf den ersten Blick nicht so einleuchtend, weil ich ja eben noch erklärt hatte, dass der Bundestag die Legislative ist und quasi dafür verantwortlich, die Gesetze zu erlassen. Trotzdem sieht das Grundgesetz vor, dass der Bundestag das zumindest in vielen Fällen nicht ganz alleine tun kann. Und zwar spielt auch der sogenannte Bundesrat eine große Rolle. Man muss es sich so ein bisschen vorstellen, dass der Bundesrat kein eigenes Gesetzgebungsorgan ist. Das heißt also, er ist nicht wirklich Teil der Legislative, aber er ist trotzdem in das Verfahren der Gesetzgebung involviert. Und der Bundestag ist vor allem Ausdruck des Bundesstaatsprinzips, das ich ja eben erklärt hatte, nämlich dass es in Deutschland nicht nur den Bund gibt, sondern auch die verschiedenen Bundesländer. Und Ausdruck dieser Tatsache ist der Bundesrat. Denn der Bundesrat hat, oder die Bundesländer haben quasi ihre eigenen Interessen, die durchaus abweichen können von dem, was der Bund möchte. Das kann sich einmal dadurch ergeben, dass zum Beispiel in einer Landesregierung andere Parteien vertreten sind als in der Bundesregierung, dadurch, dass, sagen wir mal, manche Bundesländer in Deutschland an der Nordsee, an der Ostsee liegen. Andere Bundesländer liegen wiederum an den Alpen. Das heißt also unterschiedliche geografische Bedingungen, unterschiedliche Lebensumstände, die dazu führen können, dass die Bundesländer sich nicht immer einig sind und auch der Bund andere Ansichten hat als die Bundesländer. Und um sicherzustellen, dass die Interessen der Bundesländer auf Bundesebene nicht vernachlässigt werden, gibt es den Bundesrat. Und der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Landesregierung und ist dafür da, dass die Bundesländer ja einfach ein bisschen ihre eigenen Ansichten in das Gesetzgebungsverfahren einbringen können, dass der Bundestag darauf Rücksicht nehmen muss, dass sie einen Kompromiss finden können. Genau, und dass die Interessen der Bundesländer nicht vergessen werden.
Das heißt, Idealfall ist natürlich immer, dass im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens Bundestag und Bundesrat versuchen, einen Konsens zu finden, also einen Kompromiss zu finden. Im schlimmsten Fall gelingt das ab und an, aber auch mal nicht, oder wie sieht's da aus?
Das passiert durchaus häufiger mal, dass es einfach nicht möglich ist, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Normalerweise versucht man das natürlich schon. Es gibt dafür den sogenannten Vermittlungsausschuss, in dem man so ein bisschen guckt, dass Bundestag und Bundesrat ja irgendeine Art von Kompromiss finden. Dann muss man sich aber wieder erinnern, dass der Bundesrat grundsätzlich kein Legislativorgan ist. Das heißt also, im Regelfall kann der Bundestag auch gegen die Ansichten des Bundesrates entscheiden. Das heißt also, der Bundesrat kann den Erlass von Gesetzen grundsätzlich nicht verhindern. Er kann halt versuchen, die eigenen Ansichten einzubringen. Aber wenn der Bundestag sagt, da kommen wir nicht überein, dann entscheidet letztendlich der Bundestag. Es gibt nur einige Ausnahmefälle, so in Gebieten, in denen die Interessen der Länder ganz besonders betroffen sind. Und hier ist dann der Erlass der Bundesgesetze von der Zustimmung des Bundesrates abhängig. Das sind aber wirklich nur ausdrücklich geregelte und wenige Einzelfälle.
So, jetzt hatten wir Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung. Du hattest ein weiteres Verfassungsorgan vorhin aber schon kurz angesprochen.
Wir hatten über das Republikprinzip gesprochen und die Tatsache, dass unser Staat so überhaupt keine Monarchin ist oder kein Monarch, sondern der sogenannte Bundespräsident. Und hier muss man so ein bisschen verstehen, dass der Bundespräsident keine im engsten Sinne politische Macht hat. Also es geht nicht darum, dass er versucht, seine eigenen Gesetze durchzudrücken oder versucht, irgendwie auf das Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen. Genau, was der Bundespräsident tut, ist, repräsentative Funktionen zu erfüllen. Er ist also nicht in die inhaltliche Erarbeitung von Gesetzen involviert, sondern letztendlich nur dafür zuständig, die Gesetze auszufertigen, also vor allem symbolische Aufgaben zu erfüllen und so im Volk für Einigkeit zu sorgen. Im Regelfall kann er die Ausfertigung von Gesetzen nicht verweigern. Das geht nur, wenn diese Gesetze wirklich ganz offensichtlich verfassungswidrig sind, was wiederum Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips ist, das wir ja eben auch schon angesprochen hatten.
Letzten Endes haben ja alle Verfassungsorgane wirklich großen Einfluss auf unser tägliches Leben, so durch den Erlass von Gesetzen, durch die Umsetzung von Gesetzen. Das heißt, es ist ja eigentlich eine schlaue Idee, sich ein bisschen damit zu befassen, wer sind eigentlich die Verfassungsorgane und was machen sie? Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, eure Triebfeder.
Ich glaube, der erste Eindruck, wenn man dieses Wort Staatsorganisationsrecht hört, das hört sich super uninteressant und quasi für das alltägliche Leben überhaupt nicht wichtig an, was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn natürlich sind die Grundrechte quasi so von ihrer Symbolkraft viel strahlfähiger als das Staatsorganisationsrecht, weil den Einzelnen dadurch Rechte verliehen werden, dieses Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Staat geregelt wird. Aber die Art und Weise, in der letztendlich Grundrechte abgesichert werden, sind ja nicht die Grundrechte selber, sondern das Grundgesetz. Die Art und Weise, in der halt die verschiedenen Verfassungsorgane an das Grundgesetz gebunden sind und auch untereinander sich gegenseitig kontrollieren und im Zaum halten können. Deswegen ist es total wichtig und deswegen halten wir das auch für so wichtig, den SchülerInnen zu erklären, wie der Staat, das Gesetzgebungsverfahren funktionieren und vor allem, welche Prinzipien dem so zugrunde liegen.
Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dieser kleinen Serie, dass alle, die bei euch so eine Einheit gehört haben, nochmal nachhören können, um das ein bisschen zu behalten. Und natürlich alle, die nicht die Chance hatten, an ihrer Schule eine Einheit von euch zu besuchen, dass die auch ein bisschen Wissen sich drauf schaffen können, wenn sie denn Lust dazu haben. Vielleicht magst du mal so grob erklären, weil letzten Endes kann man ja dafür sorgen, dass ihr in die Schulen kommt. Dazu packe ich nochmal was in die Shownotes, da könnt ihr mal reingucken. Ihr geht nämlich wirklich an jede Schule, die das gerne möchte. Vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben, was macht ihr denn in diesen Unterrichtseinheiten? Was bringt ihr näher zum Thema Staatsorga und wie macht ihr das?
Wir kommen immer gerne in die Schulen und versuchen vor allem so in unserer Einheit zum Staatsorganisationsrecht so ein Grundverständnis zu vermitteln, wie der Staat funktioniert, vor allem aber auch immer den Bezug zum Leben der SchülerInnen herzustellen. Nicht nur, wie funktioniert das, sondern wieso interessiert uns oder wieso sollte euch interessieren, wie das funktioniert und welchen Einfluss hat das auf euer Leben? Weil wir letztendlich in unserem Alltag fast nichts tun, was nicht in irgendeiner Weise mit diesen Verfassungsprinzipien zu tun hat. In der Einheit zum Staatsorganisationsrecht versuchen wir, das an einem inhaltlich relevanten Beispiel näher zu bringen. Das ist so ein Gesetzgebungsverfahren um ein Gesetz, das letztendlich Einfluss auf die Schule hat. Und zentrales Ziel ist es immer, den SchülerInnen beizubringen, vor allem jetzt in diesem Fall, weil es halt darum geht, ein Gesetz zu vertreten oder halt dagegen zu argumentieren, schlüssige Argumente für eine zugeteilte Rolle zu entwickeln und in so einen inhaltlichen Austausch, in eine Diskussion zu treten, für und wider dieses Gesetz auszutauschen. Dafür gibt es einige von uns vorbereitete Materialien, die wir mitbringen, wenn wir dann in die Schulen kommen. Genau, und diese Simulation des Gesetzgebungsverfahrens gibt dann eigentlich allen SchülerInnen die Möglichkeit, sich so in den Diskurs einzubringen. Weil in der Regel auch jeder eine eigene Meinung dazu hat und auch so ein bisschen zu merken, dass man Meinung hat und diese Meinung auch äußern kann. Darum geht es hier vor allem.
Finde ich super spannend und so ist es ja auch mal erlebbar, ne? Wenn du das eben simulierst, wie wird so ein Gesetz erlassen, alle dürfen mitdebattieren. Und das Schöne ist, jeder, der diese Einheit besucht hat oder in diesen Podcast gehört hat, kann ja dann beim Frühstück oder beim Abendessen die Eltern mal in Grund und Boden debattieren, weil man jetzt einfach richtig gut Bescheid weiß. Das waren viele, viele wichtige Infos. Ich danke dir sehr. Infos zum Grundgesetz, zur Staatsorganisation und so ein bisschen zu dem, was ihr macht bei Grundgesetz verstehen. Und es bleibt der Hinweis nochmal auf die Shownotes, denn da stelle ich euch ein paar Infos zusammen. Und dann habt ihr vielleicht an eurer Schule auch mal Grundgesetz verstehen am Start. Ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank, Steffi. Danke für die Einladung.
Shownotes nicht vergessen und abonnieren.